Osen Studio, der Podcast von Samuel Lohlager und Matthias Wilson. Osen News direkt auf dein Ohr.
Hallo Matthias.
Hallo Samuel, grüß dich.
So, heute haben wir mal was ganz Besonderes vor.
Ja, wir wollen mal so eine Firma gründen, die das macht, worüber wir ganz, ganz häufig schon geschimpft haben.
Die Osen AG, hä?
Genau, die Osen AG, die ein Tool, eine Plattform anbieten wird, fast schon eine One-Click-Lösung, um potenzielle Kunden happy zu machen. Ich meine, wir haben jetzt ganz viel geschimpft über alle möglichen Tools und Plattformen und wir haben ja beide auch eine gewisse Meinung dazu, aber jetzt mal im Endeffekt ganz ernst, damit kann man ja Geld verdienen. Damit kann man ja richtig, richtig viel Geld verdienen. Und wieso machen wir sowas denn nicht?
Naja, machen tun wir das ja nicht, aber wenn wir ein Osen-Tool bauen würden, was müsste das denn alles können?
Ja, es ist die Frage, welche Zielgruppe haben wir denn? Und ich glaube, das sollte aber kein Tool sein für jedermann. Vielleicht eher im Bereich Background-Checks, Ermittlungen im Corporate-Bereich, so ein bisschen Due Diligence, also wo man vielleicht Personen oder Firmen abfragen kann. Und da fallen uns doch schon so ein paar Quellen ein, die wir nutzen könnten, die wir mit in dieses Tool reinpacken könnten.
Ja, auf alle Fälle mal sowas wie das Handelsregister, ne? Vielleicht auch Sanktionslisten. Das ist ja mittlerweile auch alles relativ offen. Wenn wir dann noch Personenrecherche mit reinbauen wollen, auf alle Fälle sowas wie ja, E-Mail-Recherchemöglichkeiten, wo existieren Accounts, eine Username-Suche.
Jetzt hast du ja schon drei Sachen jetzt angesprochen. Eigentlich gibt's das ja auch alles kostenfrei. Also das Handelsregister in Deutschland ist seit gewisser Zeit ja kostenfrei und kann ja jeder abfragen. Also es ist nichts Schwieriges. Ich habe es vor kurzem erst meiner Tochter gezeigt, die ist damit auch zurechtgekommen. Die Sanktionslisten sind ja auch kostenfrei. Also gibt es auch ganz tolle Seiten wie Open Sanctions, wo man sich das ziehen kann. Auch das Thema mit Personenrecherche. Ich glaube, gut, da muss man vielleicht selber irgendetwas einkaufen, irgendeinen Dienstleister und den dann in unser Tool integrieren. Aber ja, ich glaube, da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Und ich denke, das wäre ein schönes Geschäftsmodell, wenn man sowas machen würde, den Leuten einfach eine One-Click-Lösung anbietet. Du, was mir gerade eingefallen ist, also wenn man sowas hat und man bietet das für Due Diligence-Zwecke an oder für Background-Checks oder dergleichen, lass uns das möglichst simpel machen. Also vielleicht mit so einem Ampelsystem. Also dass jemand hingeht und gibt einen Namen an oder eine Firma und dann läuft im Hintergrund irgendetwas und natürlich sagen wir auch, wir haben KI mit drin, weil das gehört sich momentan so und dann kommt dann halt nachher rote, gelbe oder grüne Ampel raus. Das wäre doch cool, oder?
Auf alle Fälle und dann erklären wir gar nicht, wie genau wir zu dem Ergebnis kommen.
Genau, weil das interessiert ja sowieso keinen. Also wir haben das Geld bekommen, wir haben irgendetwas gemacht, ob mit KI oder mal oder mit irgendwelchen Analysten, die dahinter sitzen und der Kunde ist happy. Aber jetzt haben wir ein Problem. Das macht ja jeder. Also von diesen Tools, von diesen Plattformen gibt es ganz, ganz viele und es gibt auch gute, wo alles in einer Hand ist, wo es recht einfach ist. Es gibt auch ein paar schlechte. Aber jetzt müssen wir uns mal überlegen, was könnten wir denn tun, um unser Tool qualitativ über die anderen zu heben.
Hast du nicht noch alte Kontakte aus der Behördenwelt, die du anzapfen könntest?
Also du meinst jetzt nicht nur öffentlich verfügbare Daten dort mit einfließen zu lassen?
Nein, vielleicht die eine oder andere behördliche Anfrage, das Informationssystem, was nicht öffentlich verfügbar ist.
Oh, das wäre cool. Ja. Ich glaube, da könnten wir was machen. Ich meine, du hast ja auch einen Behörden-Background und kennst vielleicht auch den einen oder anderen und dann.
Genau, dann frage ich mal bei der Polizei nach. Dann kriegen wir auch so ein paar Einträge da vielleicht raus.
Oh, das wäre super. Und dann packen wir das in unser Tool und geben das mit raus und haben somit ein bisschen Vorsprung vor den anderen Tools. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich Osint. Aber das braucht ja, wie
das
gesagt,
muss ja
keiner zu wissen. Genau. Der Kunde bekommt dann seine schöne Ampel. Der bekommt ein paar Informationen hinten dran und dann ist er ja auch im Endeffekt happy.
So, jetzt wundern sich wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer, was mit uns beiden passiert ist. Ja, das klingt alles ganz schön abenteuerlich, aber tatsächlich ist das so oder zumindest so ähnlich in Italien passiert. Matthias, was haben denn die Italiener da getrieben?
Ja, es gibt so ein paar Italiener, die schlussendlich genau das gemacht haben, was wir gerade beschrieben haben. Also ist in Italien momentan so ein bisschen ein Skandal. Nein, nicht nur ein bisschen, sondern ein relativ großer Skandal. Es gab eine Firma in Mailand, die hieß Equality, und die hatte eine Softwareplattform namens Beyond. Und diese Softwareplattform konnte man sich dann quasi eine Dienstleistung einkaufen, dass man mit so einem Ampelsystem zu einer Person, zu einer Firma was abfragen konnte. Und natürlich waren da Daten drin aus dem Handelsregister, Grundbücher und dergleichen. Da waren auch, sagen sie selber, Darknet-Daten drin, also zum Beispiel so eine Abfrage von E-Mail-Adressen in irgendwelche Leak-Datenbanken. Ich meine, ob das jetzt Darknet ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Have I Been Pwned ist für mich auch kein Darknet und ich kriege die gleichen Ergebnisse. Aber das war so ein bisschen die Idee dieser Firma. Gegründet wurde diese Firma von einem Polizisten, der Carmine Gallo, und das ist so in Italien, der heißt der Supercop. Das ist einer der superbesten Ermittler gewesen, hat auch bei den Duisburger Mafiamorden mitermittelt, also schon jemand mit Rang und Namen. Und ganz spannend in dieser Geschichte ist, die italienischen Strafverfolgungsbehörden haben jetzt diese Firma auffliegen lassen, weil die noch viele schlimme Sachen gemacht haben, dazu komme ich gleich, aber die haben dann über mehrere Jahre hinweg auch die Kommunikation in dieser Firma überwacht. Und die Gründer der Firma, also der Supercop und dann so ein Superhacker, die haben sich drüber unterhalten, wie sie zum Beispiel zu den Ideen gekommen sind. Und eines der abgehörten Gespräche, da wird dann auch die Organisation O sind Italia erwähnt, die so ein bisschen so die Idee zu dieser Plattform geliefert haben. Jetzt kann man das so oder so auslegen, also ich will jetzt hier keinen in Verruf bringen, der mitgemacht hat, aber ist von den Aussagen gefallen, Mensch, und da habe ich mich mit dem und dem von O sind Italia unterhalten und das wäre doch eine ganz coole Idee, wenn man so eine Plattform hätte. Und weil man ja festgestellt hat, dass das jeder macht, sind diese Leute dann hingegangen, allen voran der Supercop, und haben sich überlegt, wie könnten wir denn unsere Plattform anreichern? Das fing also damit an, dass sie zum Beispiel in ganz Italien diverse persönliche Kontakte angezapft haben und die gefragt haben, könnt ihr für uns Abfragen machen? Also es gibt in Italien eine Datenbank, so ein polizeiliches Informationssystem namens SDI, wo im Endeffekt alle Strafverfolgungsbehörden Zugriff drauf haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was man vielleicht in Deutschland mit Palantir verfolgen möchte. So eine riesen Datenbankplattform, wo alles interconnected ist. Da ist Deutschland noch hinterher. In Italien gibt's das. Und dann saßen dann einige Mitarbeiter der Finanzpolizei, der Guardia di Finanza zum Beispiel, die einfach manuell Abfragen getätigt haben und haben das quasi dieser Firma zugespielt. Und dann haben sie festgestellt, nein, das reicht aber nicht, und haben noch krassere Maßnahmen ergriffen und haben tatsächlich versucht oder haben es geschafft, diese Datenbank mit einem RAT, Remote Access Trojan, also mit einer Malware, zu infiltrieren, um wirklich Daten in Bulk abzuziehen. Also da schwirren Zahlen rum, dass da teilweise 15 Terabyte an Daten aus dieser Datenbank sichergestellt wurden bei den polizeilichen Ermittlungen, dass Personendossiers zu 800.000 Menschen dort drin waren, angefangen vom italienischen Präsidenten bis zum 100-Meter-Läufer Jacob Johnson, also alles Mögliche. Und die Kunden sind natürlich auch ganz interessant, also Kunden waren dabei vom israelischen Mossad bis hin zum Vatikan, bis hin zum AS Rom Fußballverein. Also jeder, der Geld bezahlt hat, konnte sich dort Informationen kaufen. Und das zeigt auch so ein bisschen eine Entwicklung, über die wir schon mal gesprochen haben. Wo geht die Reise denn hin bei Tools, bei Plattformen, bei Zugängen? Da geht es auch viel um die ethische Frage, die dahinter steckt. Kann ich das überhaupt moralisch mit mir vereinbaren, sowas zu tun? Aber andererseits auch, man möchte ja Geld verdienen und man muss ja besser sein als die anderen und dann passiert genau sowas. Also lange Rede, kurzer Sinn, ganz spannende Geschichte. Wir werden auch ein paar Artikel dazu in den Shownotes posten, wobei die meisten noch italienisch sind, aber ihr könnt das ja alles übersetzen. Und sich da einfach mal einzulesen und dann sieht man vielleicht, was als OSINT-Tool angefangen hat und schlussendlich zu einem Nachrichtendienst groß geworden ist oder erwachsen ist, wie das ein oder andere sich entwickelt. Ganz spannende Geschichte.
Ja, wirklich schockierend. Und hoffentlich haben wir jetzt niemanden auf dumme Ideen gebracht. Also das, was wir vorhin gesagt haben, das war natürlich für Unterhaltungszwecke. Aber was man ja auch sehen kann, ist, die Kriminellen gehen ja einen ähnlichen Weg. Wir haben nämlich einen Artikel von Crabs on Security, wo er beschreibt, wie Kriminelle solche Strafverfolgungsanfragen, also Anfragen von Strafverfolgungsbehörden bei Unternehmen missbrauchen, um so an Informationen zu kommen. Die haben eben Zugriff oder geleakte Daten von Mitarbeitern der Polizei, haben dadurch ihre Passwörter und können sich darüber dann mit ein bisschen Social Engineering diese Emergency Requests einfach generieren und bekommen dann so von den Unternehmen die Daten ausgegeben. Das ist natürlich besonders einfach, weil ich muss kein System hacken, ich muss nur den Mensch davon überzeugen, dass ich tatsächlich Polizist bin und gerade eine Rechtsgrundlage habe, an diese Daten zu kommen. Und dann werden mir die ganzen Account-Daten, die ich auf offenem Wege natürlich nicht bekomme, auf dem Silbertablett präsentiert und übermittelt.
Ja, und wir sehen auch in diesem Beispiel, es ist ganz spannend. Also ich glaube, sowas fängt zum Beispiel auch mit OSINT an, dass man sich anguckt, wie ist denn zum Beispiel die Infrastruktur bei einer Polizei? Kann ich denn vielleicht mit geleakten Credentials mich überhaupt anmelden oder nicht? Dann findet man solche geleakten Credentials, weil vielleicht der ein oder andere Polizist diese unachtsam irgendwo anders genutzt hat, also die Kombination E-Mail-Adresse plus Passwort. Und dann geht's weg aus dem Bereich OSINT, wie du schön gesagt hast, in den Bereich Social Engineering, wo man sich dann tatsächlich so als Polizist ausgibt, um Informationen zu bekommen. Für mich persönlich vom Modus operandi eigentlich kein Unterschied zu dem, was die italienische Firma gemacht hat. Und auch beide verdienen Geld damit. Und das ist halt eine Entwicklung, da muss man echt aufpassen, mit wem man es da zu tun hat. Deswegen haben wir auch schon mal gesagt, schaut immer dahinter, wer bei den Firmen mit drin steckt. Aber auch so ein bisschen auf die persönliche Sicherheit achten. Also wie geht man mit seinen persönlichen Daten im Netz um?
Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Also für mich stecken da so zwei Komponenten mit drin. Einmal auf alle Fälle, dass man eben nicht das Passwort, die E-Mail-Adresse überall verwenden sollte. Also, dass man für jede Plattform ein unterschiedliches Passwort verwenden sollte, ist, glaube ich, schon oft genug gesagt worden in diesem Podcast. Aber ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu sagen. Deswegen so ein Passwortmanager ist viel wert. Und die andere Komponente ist natürlich, wenn ich E-Mail-Adressen überall verwende, gerade wenn es berufliche, dienstliche E-Mail-Adressen sind, dann ist natürlich sofort klar, welchem Unternehmen, welcher Behörde ich zuzuordnen bin. Also da auch sowas wie mehrere E-Mail-Adressen für unterschiedliche Verwendungszwecke oder ein E-Mail-Proxy-Service, der E-Mail-Adressen generiert und dann weiterleiten kann. Also wenn wir beim Thema Sicherheit sind, gab es ja vor kurzem jetzt ein relativ großes Thema, die Strava-Leaks. Strava als App für das Aufzeichnen von sportlichen Aktivitäten, Laufen, Radfahren und so weiter, ist ja schon in der Vergangenheit häufiger mal im Kontext OSINT aufgetreten, weil man darüber eben Militärangehörige in verschiedenen Ländern getrackt hat, die quasi über die Heatmap herausfinden kann, wo der Zaun ist von einer Militärbasis oder von einem Unternehmen. Teilweise auch so ein Pattern of Life Analyse, dass man eben sieht, wann ist jemand unterwegs, wo ist die Person unterwegs. Also kann man natürlich viel rausziehen, aber jetzt ist es tatsächlich mal im Kontext mit Personenschützern aufgefallen.
Ja, es gab jetzt ein paar Artikel, die veröffentlicht wurden, unter anderem in der französischen Zeitung Le Monde, wo man schlussendlich die altbekannten Methoden, also sich Strava-Accounts angucken und schauen, wo die aktiv sind, mal angeguckt hat für die Personenschützer zum Beispiel vom Präsident Macron, aber auch vom Präsident Biden und diversen anderen Personen. Und dann ging es jetzt in diesem Fall nicht darum, Standorte aufzuklären, also wie es damals der Fall war, wo man gesagt hat, Mensch, hier laufen amerikanische Spezialkräftesoldaten in Syrien rum, aber was machen die denn dort? Sondern anhand dieser Aktivitäten, die jetzt dort recherchiert wurden, kann man vielleicht etwas über den Tagesablauf von diesen Schutzpersonen herausfinden. Also es ist auch wieder etwas, was wir ganz, ganz häufig angesprochen haben. Wenn ich für mich eine gute digitale Hygiene habe, dann reicht das nicht, sondern ich muss auch dafür sorgen, dass mein Umfeld das genauso macht wie ich. Also ist ja klar, dass der Macron jetzt nichts auf Strava postet. Hoffe ich mal. Oder der beiden wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn alle Personen, die ihm nahestehen, und ein Personenschützer ist sehr, sehr, sehr nahe dran und sehr häufig an der Schutzperson dran ist, und man über diese Person alles herausfindet, dann ist es relativ einfach, auch wirklich so eine Art Bewegungsprofil, ein Aktivitätenprofil zu der Schutzperson zu erstellen. Also einfach nochmal hier als Beispiel, digitale Hygiene fängt bei einem selbst an, hört da aber nicht auf, sondern man sollte, und das haben wir auch schon mehrfach erwähnt, auch sein Umfeld sensibilisieren, dass die genau auf solche Sachen auch zu achten haben. Ich meine, wir haben es bisher immer gesagt, im Kontext vielleicht unserer Kinder, dass wir gesagt haben, wir müssen mit den Kindern reden, dass die nicht zu viel über die Familie teilen. Aber das Gleiche gilt natürlich auch in einem beruflichen Kontext, wenn ich mit anderen Menschen sehr, sehr eng zusammenarbeite, mit denen vielleicht durch die Gegend reise, dann bringt's nichts, wenn ich keine öffentlich verfügbaren Informationen teile, aber um mich herum das jeder tut.
Absolut, ja. Wobei ich muss sagen, wie du es auch gesagt hast, insgesamt steckt da nicht wirklich was Neues drin. Ist jetzt ein anderer Use Case, bisschen anders dargestellt und natürlich dadurch, dass man die Staatsoberhäupter da mit reingenommen hat, wieder ein bisschen spektakulär. Aber im Grunde von der Methodik her hat sich da nichts gewandelt für mich.
Nee, und trotz all der Änderungen, die Strava vorgenommen hat, vor allem im Bereich der Privatsphäreneinstellungen und Datenschutzeinstellungen, gibt's aber immer noch genug Möglichkeiten, dort zu recherchieren und das tatsächlich auch als gutes und sinnvolles OSINT-Tool im einen oder anderen Kontext mit zu nutzen.
Auf alle Fälle, ja. Und dann hattest du einen Artikel geteilt von BBC zum Thema Google Bias. Darüber haben wir uns ja auch schon das eine oder andere Mal zumindest privat unterhalten, dass je nachdem, wie du suchst, deine Suchergebnisse auch beeinflusst werden.
Ja, das war jetzt natürlich auch im Vorfeld der US-Wahl etwas, wo vielleicht viele Menschen online sind und versuchen, sich eine Meinung zu bilden. Und das hat dieser Artikel auch ein bisschen referenziert. Und der beschreibt sehr schön und sehr einfach heruntergebrochen, wie Google tatsächlich mit diesem sogenannten Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler arbeitet. Also da ist ein Beispiel im Artikel und das muss ich jetzt einfach mal zitieren. Die sind jetzt hingegangen und haben in Google abgefragt, ob es da im Endeffekt einen Link gibt zwischen Kaffee und Hypertension. Und je nachdem, was man bei Google eingibt, also es gibt einen Link oder es gibt keinen Link, kommen dann auch dementsprechend die Suchtreffer zurück, die komplett anders sind. Im einen Fall sagen sie, ja, gibt's. Und wenn du fragst, gibt es keinen, dann sagen sie, nö, es gibt keinen. Und das ist einfach nochmal schön einfach erklärt, wie die meisten Suchmaschinen tatsächlich funktionieren. Und sowas muss ich einfach wissen. Also nicht nur als OSINTer, sondern wirklich allgemein, ich muss wissen, wie ich mit Suchmaschinen umgehe. Und um das jetzt mal so ein bisschen in einen normaleren Kontext zu bringen, ich glaube, jeder von uns hat schon mal Krankheitssymptome gegoogelt. Ich hatte letzte Woche eine Grippe, habe da gelegen und es ist halt eine richtige Männergrippe gewesen und dann fühlt man sich echt elend und schlecht. Und vielleicht ist man früher mal in der Situation hingegangen und hat dann gegoogelt, keine Ahnung, Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und so weiter und so fort. Und dann vielleicht mit einer Frage versehen, ist das Covid? Ist das eine Grippe? Ist das ein Gehirntumor? Und je nachdem, wie diese Frage dann ausgefallen ist, gab es dann auch Ergebnisse dazu. Also hätte ich jetzt die Symptome eingegeben und hätte angegeben, ist das ein Gehirntumor, dann hätte mir Google Ergebnisse ausgespuckt. Das können Symptome eines Gehirntumors sein. Und das ist halt einfach so ein Paradebeispiel. Man darf nicht alles glauben, was im Netz ist. Und man muss auch durchaus mal ja offen recherchieren, anders die Fragen stellen, anders die Suchwörter deklarieren bei Google und nicht das Erstbeste einfach glauben, was da oben drin steht.
Genau. Tatsächlich fand ich es bei dem Beispiel ganz witzig, weil beides ja das gleiche Ergebnis auf das gleiche Ergebnis verlinkt, aber halt die Textpassage, die gezeigt wird, dann jeweils an eine andere Stelle von dieser Studie wahrscheinlich ist. Und allein nur durch die Auswahl des Ausschnitts eben das Ergebnis komplett verändert wird und die Aussage anders verstanden werden kann. Und das ist natürlich auch spannend, ne?
Ja, weil wir sind ja heutzutage auch mit einer sehr kurzen Aufmerksamkeitsspanne versehen. Ich glaube, die wird auch immer kürzer. Und da hat ja auch keiner Lust, das alles zu lesen. Und wenn dann schon in dem Google-Treffer ein Satz gehighlightet wird, der das beantwortet, was ich eigentlich als Antwort haben möchte, dann ist das ganz spannend. Und da gucke ich jetzt auch wieder in die Studie rein und sehe, aha, in dem einen steht drin, Koffein hat keinen langfristigen Effekt auf einen hohen Blutdruck oder auf den Blutdruck. Und unten drunter steht aber dann, Koffein hat einen kurzfristigen Effekt. Also ist ja beides faktisch richtig.
Ja.
Aber schlussendlich, so wie ich die Frage gestellt habe, überlese ich vielleicht das kurzfristig oder das langfristig und habe dann meine Antwort, die ich hören wollte.
Spannend wird es ja dann auch, wenn wir noch eine KI dazwischen schalten, um uns das eben zusammenzufassen oder die Frage zu beantworten. Dann haben wir ja gar nicht mehr diesen direkten Link und können sagen, ich gucke mir mal das komplette Dokument an und vergleiche das mal, sondern wahrscheinlich je nachdem, wie ich die Frage stelle, wird mir die KI dann das geben, wovon sie ausgeht, was ich hören will.
Ja, und wenn es eine gute KI ist, dann gibt sie ja auch die Quellen an.
Ja.
Aber wir sind ja schon zu faul, alles das zu lesen, was als Ergebnis als erstes rauskommt. Und dann sind wir erst recht ja zu faul dazu, irgendwo in den Fußnoten die Quellen uns rauszuziehen. Aber genau das muss man eigentlich machen.
Ja, zu faul war jemand der OSINT-Community nicht. Der hat sich nämlich mal die Arbeit gemacht und den kriminellen Maxim Rudometow zu untersuchen, der auf der FBI Most Wanted Liste steht, und hat den quasi einmal auf links gedreht, sein ganzes Social Media, seine Freunde durchleuchtet, Bilder aus seinen privaten Profilen rausgezogen und geolokalisiert. Ja, was hältst du denn davon, Matthias?
Ja, so ein bisschen für den Kontext. Dieser Mensch ist wohl der Kopf einer Gruppierung oder ein Programmierer für Malware, also sogenannte Infostealer, sprich Malware, die bei mir im Rechner ist und die zum Beispiel Login-Daten abgreift, die dann wieder gewinnbringend verkauft werden können, wie wir es vorhin ja hatten mit diesen Fake-Polizei-E-Mails oder so. Also vielleicht haben die auch ihren Ursprung in solchen Infostealer-Malware-Attacken. Interessant finde ich hier in diesem Fall, also erstmal, wir kommen von Russland nicht los. Es ist mal wieder jemand, der in Russland sitzt und der dort ja scheinbar relative Straffreiheit genießt, solange er nichts in Russland anstellt. Und somit hat diese Person auch ein relativ dekadentes Leben. Wobei, man kann jetzt drüber streiten. Also ich glaube, der fährt einen Mercedes CLA, so toll ist das Auto jetzt auch nicht. Da haben wir schon andere russische Kriminelle gesehen, die mit den Lamborghinis über die Straßen von Moskau geheizt sind. In diesem Fall ist es einfach nur ein schönes Beispiel, wie man SockMint betreiben kann. Also wie man Personen über soziale Medien sich angucken kann. Und in dem Beispiel finde ich es ganz interessant, dass man natürlich nicht nur sein Profil sich anguckt, weil das geschlossen ist, also privat gesetzt, das Instagram-Profil. Ich kann da nicht reingucken, aber die Leute um ihn herum, die Bilder, Aktivitäten mit ihm posten, aber tatsächlich auch ist man dann so weit gegangen, dass man einen Club, wo er sich regelmäßig aufhält, sich den auch angeguckt hat und hat ihn dann in Bildern von ganz anderen Personen gesehen, die nichts mit ihm zu tun haben. Also das ist immer etwas, was ich gerne als Empfehlung abgebe, wenn jemand sagt, wie kann ich denn OSINT üben, wie kann ich sowas denn tun? Dass ich sage, nimm dir irgendeine bekannte Person und recherchiere den für dich zu Hause privat. Das ist keine Empfehlung, die ich jetzt für einen Firmenkunden abgeben würde, weil dann sind wir wieder im Bereich DSGVO, wenn da Daten erhoben werden. Aber so kann man einfach ein bisschen üben. So kann man sich ein bisschen durchklicken durch diese ganzen sozialen Medien und kriegt dann ein Gefühl dafür, wie man recherchieren kann. Jetzt muss ich aber dazu sagen, das ist ein schönes Schulungsbeispiel, aber ganz ehrlich, für Strafverfolgungsbehörden null Relevanz. Nichts. Nada. Also solange der junge Mann in Krasnodar in Russland sitzt und man nichts machen kann. Von daher auch so gesehen kein Problem, dass das in der Form irgendwie veröffentlicht wurde, weil das, was veröffentlicht wurde, keinen Einfluss haben kann oder haben wird auf die eigentliche Strafverfolgung. Und der sitzt in Russland und weiß, die halbe Welt sucht ihn. Das interessiert ihn also schlussendlich nicht. Also schöne Fingerübung. Aber schlussendlich jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt der Hot Shit, der dazu führen würde, dass das FBI Millionen ausbezahlt an die beiden Jungs, die das gemacht haben.
Ja, also der Mehrwert ist da natürlich gering, zeigt die Möglichkeiten von OSINT, SockMint, und wie du sagst, na, ist eine gute Übung. Aber ich glaube auch, dass das FBI selbst schon weiß, wer da die Kontaktpersonen sind und wo er sich aufhält. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht der Gewinn fürs FBI.
Du hast vorhin noch was Interessantes angesprochen, als wir uns den Artikel gemeinsam angeguckt haben, weil du dich ja so ein bisschen beschwert hast, dass sie ja richtigerweise die Gesichter von anderen Personen und die Usernames ausgepixelt haben. Sei mal dahingestellt, wie gut oder schlecht die das gemacht haben, weil ich glaube, bei einer jungen Dame war es so, man kann das fast schon zurückrechnen und hatte ihr Gesicht. Aber viel interessanter fand ich wieder so ein kleines spannendes Detail, dass dann die Tattoos zu sehen waren. Und für mich sind Tätowierungen eigentlich noch einzigartiger als Gesichter, aber bei Gesichtern tue ich mir echt schwer, die zu erkennen. Ich bin ja auch kein Super-Profiler, aber Tattoos sind da schon ein bisschen einfacher. Und das ist auch so ein kleiner Tipp, wenn man sowas veröffentlicht, dann sollte man das als quasi personenbezogenes Merkmal natürlich auch verpixeln. Also gerade die junge Dame, die neben ihm sitzt, wo das Gesicht verpixelt ist. Aber ich weiß jetzt zumindest, sie hat irgendeine Riesenschlange, Eidechse, sonst was auf der linken Schulter. Und damit könnte ich natürlich auch gucken. Also auch wieder bei der Frage, wie viel kann man veröffentlichen? Wie viel sollte man veröffentlichen, wenn man sowas tut? Da sind es manchmal auch die kleinen Details, die ausschlaggebend sind, und das sollte man auch berücksichtigen. Jetzt mal ganz andere Geschichte dazu. Ein guter Freund von mir, der Michael Hoffman, Webbreacher, hat in der Vergangenheit auch ab und zu mal Bilder gepostet von seinen Trainings, von Teilnehmern. Und was ich bei ihm immer ganz spannend fand, ist, er hatte die Gesichter gepixelt. Er hatte die Tattoos zum Beispiel verpixelt. Und auch die Uhren, weil Uhren auch ein Erkennungsmerkmal sind. Also so weit muss man halt nachdenken, wenn man versucht, da Informationen oder Bilder zu sanitarisieren. Also worüber könnte ich eine Person zweifelsfrei identifizieren? Und nochmal ein bisschen weitergehend, wenn man sich zum Beispiel Bilder anguckt von Linksextremen, die irgendwo demonstrieren. Musst du mal ganz genau hinschauen. Die sind sowieso meistens vermummt, wenn sie mit ihren Blöcken da rumlaufen. Aber wenn nachher die Bilder veröffentlicht werden, dann sind die Gesichter verpixelt und auch die Schuhe. Weil auch anhand von Schuhen kann ich Leute erkennen. Also das bin ich ein bisschen abgeschwiffen vom eigentlichen Thema. Aber so eine Kleinigkeit, die ich immer wieder spannend finde, da merkt man, worauf wir zwei als OSINTer alles achten. Und somit auch Tipps für euch, wenn ihr selber in die Berichterstattung geht, öffentlich, worauf ihr achten solltet, um vielleicht dann gewisse Persönlichkeitsrechte zu wahren.
Ja, tatsächlich hatte ich ja von dem Workshop in Hamburg auch mal ein Foto gepostet. Da habe ich die kompletten Personen gepixelt, also inklusive Kleidung, weil im Prinzip brauchst du nur ein Foto aus der Umgebung, wo die Person zu sehen ist, und dann hast du halt auch schon wieder einen Anpacker. Es ist auch immer eine Frage, wie kritisch ist die Information, und dann am Ende des Tages bei so einer Recherche auch eine moralische, ethische Frage. Wie weit werfe ich mein Netz aus? Wie viel gebe ich vielleicht von anderen Personen preis? Natürlich, wenn es hier um Strafverfolgung geht, dann gucke ich mir auch die Leute links und rechts an. Aber wenn ich jetzt einfach nur mal zeigen möchte, guck mal, wie cool meine OSINT-Skills sind, dann irgendwelche Leute da bloßzustellen, ist vielleicht nicht so die beste Idee. Gut, dann haben wir noch einen Artikel über eine ganz neue Kriminalitätsform. Und zwar, stell dir mal vor, du suchst nach jemandem, der dir sehr wichtig ist. Und natürlich postest du von der Person Fotos, vielleicht auch Videos online, um die Öffentlichkeit um Hilfe zu bitten, dass sie dir sagen, wo sie die Person gesehen haben, damit die Person wieder gefunden werden kann. Und jetzt gab es einen Artikel, der beleuchtet hat, wie Kriminelle genau diese Situation eben ausnutzen, Deepfakes von den Vermissten erstellen und damit die Angehörigen kontaktieren, um Geld zu erpressen. Was die eben machen, ist, die täuschen vor, dass die Person sich in ihrem Gewahrsam befinden würde, dass sie gekidnappt seien, und dann schicken sie den Deepfake-Videos als Beweis und fordern dann eben Geld.
Ja, wir stellen jetzt fest, wozu KI alles fähig ist, im Guten wie im Schlechten, und sowas wird zunehmen. Also vielleicht nicht so krass wie jetzt in diesem Beispiel, wo die die gesuchten Personen vermeintlich gekidnappt wurden, aber es würde ja auch schon ausreichen, wenn die gesuchte Person sich meldet und sagt, ah, Mensch, kannst du mir mal 500 Euro für ein Flugticket zusenden? Also da wird es ganz, ganz kreative Methoden geben. Und wir kommen immer wieder auf das Thema zurück, dass man mit Freunden, mit Familie über gewisse Bedrohungen sprechen muss, sich dessen bewusst sein muss und sich überlegen muss, was kann man dagegen tun? Das ist ja jetzt eigentlich nichts anderes wie diese ganzen Schockanrufe, die jetzt auch in Deutschland in den letzten 2 Jahren massiv angestiegen sind, wo irgendjemand bei meist älteren Personen anruft und sagt, hallo Oma, hallo Mama, ich bin gerade von der Polizei verhaftet worden und nachher kommt einer bei dir vorbei und holt 20.000 Euro Kaution. Die Leute sind natürlich in dem Moment sehr gestresst, sehr emotional, denken nicht ganz so rational und es gibt genug Opfer, die darauf reinfallen und das bezahlen. Und das wird jetzt in diesem Fall auch passieren. Heißt, ich muss mich also jetzt mit meiner Familie hinsetzen und sagen, Mensch, das ist eine reale Gefahr, das kann auch mal vorkommen. Lass uns vielleicht mal ein Codewort vereinbaren. Das wäre so eine Möglichkeit. Ja. Man kann auch hingehen und kann sagen, man redet mit diesen, ja, vermeintlichen Angehörigen und fragt Sachen ab. Was weißt du noch damals, als du deinen Arm gebrochen hast? Und wenn die Antwort ist, ja, ja, klar, und eigentlich war der Arm nie gebrochen, dann weißt du, du hast es halt mit so einer Fake-Person zu tun. Aber ja, es ist sehr schwierig, wenn man in Stress ist, das abzurufen und so cool zu bleiben. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist ja so ein bisschen drillmäßige Ausbildung. Man muss es halt immer wieder und immer wieder und immer wieder ansprechen, sodass, wenn sowas mal passiert, man direkt richtig reagiert und stellt die richtige Frage oder sagt die richtige Phrase und wartet dann auf die Antwort. Und ich glaube, es wird noch zunehmen, die nächsten Jahre.
Ja, was mir ganz wichtig ist, ist vielleicht hervorzuheben, dass nicht KI hier der Sündenbock ist, sondern KI ist am Ende des Tages einfach nur das Werkzeug. Ich meine, die Masche gab es auch früher schon, nur halt eben ohne das KI-Video. Und KI unterstützt dann dadurch, dass sie die Behauptung glaubhafter machen kann. Aber am Ende des Tages braucht es halt immer den Kriminellen dahinter, der KI missbraucht. Und ich fand das ganz schön. Du hast nämlich im Vorgespräch auch erzählt, dass du eben diese App nutzt für Schulungen, Awareness, aber dass du damit halt auch ganz witzige KI-Musik gemacht hast.
Ja, also es gibt eine schöne App, die heißt Voices AI, kann man sich auf iPhone und Android runterladen und dann kann man allerlei Schabernack mittreiben. Also meine ehemaligen Kollegen bei BMW mussten das ein oder andere Mal darunter leiden, als dann vermeintlich Vorstandsmitglieder angerufen haben und wollten irgendwas wissen, wollten, dass sie irgendwas tun. Aber ja, zeitgleich habe ich lustige Lieder gemacht und meine Frau regelmäßig mit diesen lustigen Liedern geärgert. Also es hat alles eine gute und eine schlechte Seite. Aber wenn ich weiß, was möglich ist, dann reagiere ich schon skeptischer. Und auch hier, wo ich meine Kollegen ein bisschen veräppelt hatte, da gab es dann welche, die sind tatsächlich drauf reingefallen. Aber es gab auch einige, die haben es direkt geschnallt. Aber das waren auch diejenigen, die zum Beispiel näher an meiner Arbeit dran waren und eh wussten, was es da für digitale Risiken gibt. Also das A und O ist, man muss drüber sprechen, man muss aufklären, was alles möglich ist. Und der Grund, weswegen ich zum Beispiel meine Kollegen auch mit solchen Fake-Calls verarscht habe, ist auch ein bisschen für Sensibilisierung und Awareness zu sorgen. Also mit praktischen, aber auch lustigen Beispielen. Und das hat sich eingebrannt. Und ich glaube, der ein oder andere wird jetzt zukünftig noch skeptischer ans Telefon gehen. Aber damit ist ja auch etwas erfüllt, ein Zweck erfüllt.
Ja, vielleicht ein ganz kleiner Schwenk in, ich mache ja momentan so einen längeren Kurs, Zertifikatskurs OSINT. Und ein Teilnehmer war das letzte Mal dann als Taylor Swift tatsächlich im Call. Also hatte sein Gesicht geswitcht und auch die Stimme. Es war schon ein sehr lustiges Bild, wenn dann auf einmal ein Mann mit Taylor Swift Gesicht da sitzt. Aber das nur am Rande. Wir haben auch noch eine ganz erfreuliche Nachricht zum Ende des Podcasts. Ich glaube, das verdient tatsächlich den Stempel OSINT Spotlight.
Musik.
Unser Spotlight für diese Woche ist tatsächlich Blue Sky, weil wir jetzt endlich eine Plattform haben, die so ein bisschen das ersetzt, was Twitter früher war. Und seit der Wahl letzter Woche in den USA und seitdem es auf Twitter neue Regeln zum Blocken von Teilnehmern gibt, sprich, das kannst du nicht mehr so effektiv wie früher, gibt es so ein bisschen einen Massenexodus weg von Shitter, wie es viele Leute inzwischen auch nennen, hin zu Blue Sky, so dass wir auch inzwischen echt guten Content dort haben. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie vor 5-6 Jahren, als ich zum Beispiel, um meine Informationen zu bekommen zu den verschiedensten Themenfeldern, die mich interessieren, früher sehr intensiv auf Twitter unterwegs war. Dann ist Twitter eigentlich mehr oder weniger in sich zusammengebrochen und wird ja de facto fast nur noch für Hate Speech und Bots genutzt. Und jetzt haben wir wieder diese schöne Plattform, wo ganz viele schlaue, tolle Menschen sind, die interessante Informationen teilen. Also etwas, was mich wahnsinnig freut, weil mir das persönlich wirklich jetzt fast ein Jahr lang gefehlt hat. Und ich freue mich wie Bolle, dass diese Plattform Blue Sky im Aufwind ist und auch richtig, richtig guten Content liefert momentan.
Ja, ich finde es auch total klasse. Ich meine, wir sind ja rübergewechselt oder haben zumindest einen Account erstellt, als noch die Zeit der Einladungslinks war. Aber da hat es sich noch relativ einsam angefühlt auf Blue Sky. Das hat sich jetzt die letzten Tage wirklich massiv gewandelt. Und du hast das schön ausgedrückt mit dem, es befindet sich im Aufwind und ist wieder so diese Stimmung, wie es bei Twitter mal war. Das hat mir auch sehr gefehlt und ich bin sehr gespannt. Ich finde das total klasse mit diesen Starter-Packs, ne, dass du nicht einzeln raussuchen musst, wem willst du folgen, sondern direkt die ganze Osint-Bubble und andere Themen, die dich interessieren, da abgrasen kannst. Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass jetzt auch das ein oder andere Blue Sky Osint-Tool direkt auf den Markt gegangen ist. Und das finde ich auch cool, weil das war ja bei Twitter dann auch das Riesenproblem, dass diese ganzen Drittanbieter-Tools alle kaputt gegangen sind. Wobei ich es ganz spannend finde, dass du bei Blue Sky sehen kannst, von wem jemand geblockt wird und wen jemand blockt. Also das ist eine Information, weiß nicht, ob die unbedingt öffentlich verfügbar sein muss, ist sie aber im Moment und ist vielleicht auch ganz spannend für die eine oder andere Recherche.
Also ich glaube, jeder, der auf Blue Sky ist, muss sich darauf einstellen, sich ein bisschen intensiver mit der Plattform auseinanderzusetzen, weil man ganz, ganz tolle Möglichkeiten hat, seinen Informationsfeed individuell zu gestalten. Was ich auch schön finde, wir haben früher ja viel TweetDeck genutzt bei Twitter, gerade für OSINT-Zwecke, aber auch zum Beispiel für mich persönlich. Ich habe so verschiedene Themenfelder, die interessieren mich, natürlich OSINT, aber auch SIGINT oder auch allgemeine Politik, gewisse Regionen, von mir aus die mittelalterliche Kunst. Und das alles in einer Timeline drin zu haben, ist echt schwierig, echt anstrengend. Und dafür habe ich zum Beispiel auch TweetDeck genutzt, also nicht primär als OSINT-Tool, sondern einfach, damit ich einfacher durch diese Informationen mich durchkämpfen kann. Und bei Blue Sky gibt es sowas ähnliches, deck.blue, wo man sich auch sowas aufbauen kann. Also nicht nur als OSINTer, sondern auch als jemand, als Konsument von Informationen, von Medien eine Empfehlung wert, dass man sich mit der Plattform auseinandersetzt. Also wie kann ich diese bedienen? Wie kann ich meine Feeds tatsächlich gestalten? Aber auch mit diesem Drittanbieter-Tool das noch ein bisschen professioneller zu tun. Also so eine kleine Renaissance der damaligen Twitter-Osint-Bubble, glaube ich, zu erkennen. Und da freue ich mich schon auf das, was auch die nächsten Wochen und Monate dort los sein wird.
Wunderbar. Dann, wir sehen uns auf Blue Sky und wenn nicht, zumindest hier im Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Matthias.
Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ciao, Samuel. Macht's gut.
Das war OSINT Studio mit Samuel Lulaga und Matthias Wilson. Abonnieren Sie den Podcast auf osint.studio. Samuel und Matthias freuen sich über Ihr Feedback an feedback@osint.studio.